Wenn ich die Dinge, die ich brauche, irgendwie immer über die ganz großen Plattformen hole, dann spiele ich vielleicht auch den falschen Leuten Geld in die Tasche. Und ich könnte ja aber auch zum Beispiel, statt immer irgendwie in den großen Supermarkt zu gehen, tatsächlich mal auf den Markt gehen und die Bauern, die Landwirte, die Gemüseanbauer, die mal kennenlernen. Also ich finde, wenn das Ganze so einen persönlichen Touch bekommt und man auch Gesichter dahinter sieht, dann weiß man, dass man durch sein Handeln einen Einfluss auf deren Leben nimmt und umgekehrt ja auch. Also, dass man tatsächlich eine gewisse Wirkung hat.
Ausgeflogen. Menschen im Naturschutz. Der LBV-Podcast. Herzlich willkommen zu Ausgeflogen, der LBV-Podcast. In der heutigen Folge wagen wir den Spagat zwischen Artenschutz und Nachhaltigkeit, denn mein Gast kann zu beidem sehr viel erzählen. Janina Klug ist studierte Biologin und setzt sich seit vielen Jahren in Oberfranken für den Schutz des bedrohten Braunkehlchens ein. Mit ihr spreche ich über diese vom Aussterben bedrohte Wiesenbrüterart, über Artenschutz vor Ort, wie man das umsetzen kann, aber auch über Nachhaltigkeit im Alltag, welche erste Schritte jeder von uns gehen kann und wie man die eigene Hochzeit möglichst ressourcenschonend plant. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge von Ausgeflogen. Hallo Janina, herzlich willkommen im Podcast Ausgeflogen. Es ist sehr schön, dass du heute bei mir bist.
Ja, hi Steffi, schön, dass ich dabei sein darf.
Du bist, ich stelle dich unseren ZuhörerInnen mal kurz vor. Du bist studierte Biologin und jetzt beim LBV die Leiterin im Schutzprojekt für das Braunkehlchen in Oberfranken. Darüber werden wir heute auch ein bisschen sprechen, über diese gefährdete Vogelart. Und ja, das Braunkehlchen ist ein etwa spatzgroßer Wiesenbrüter und der steht seit 2016 auf der roten Liste als vom Aussterben bedroht. Wie viele Braunkehlchen gibt es denn noch in Bayern und wo kommen die denn überall vor?
Also aus der letzten Wiesenbrüterkartierung, die hat 2015, 2016 stattgefunden, weiß man, dass es noch ungefähr 450 Brutpaare in Bayern geben müsste. Also man kann vielleicht auch dazu sagen, das Braunkehlchen ist in Bayern vom Aussterben bedroht und auch in der Hälfte anderer deutscher Bundesländer. Aber insgesamt in Deutschland ist es bis jetzt nur stark gefährdet, also Kategorie 2 der Roten Liste. Aber in Bayern kämpfen wir tatsächlich schon um die letzten Brutpaare, würde ich sagen. Und die kommen vor allen Dingen in Feuchtgebieten vor. Also ursprünglich kam das Braunkehlchen vor allen Dingen an Moorrändern vor. Also da in Bereichen, wo vielleicht auch mal Birken rumstehen oder so, aber der Bewuchs eher niedrig ist und insgesamt die Flächen eher feucht. Und bei uns kommen sie vor allen Dingen im Süden in den Moorbereichen vor, in den Moorniederungen, das kennt man. Und ich kümmere mich ja eigentlich eher im Norden von Bayern um das Braunkehlchen. Und da haben wir es vor allen Dingen in den Grünlandflächen beziehungsweise hauptsächlich in Brachebereichen.
Ja, warum gibt es nur noch so wenige oder woran liegt das?
Du hattest ja jetzt schon so einige Vertreter aus dem Artenschutz für Wiesenbrüter mit im Programm und auch das Braunkehlchen leidet quasi unter der modernen Praxis in der Landwirtschaft. Das Braunkehlchen als Langstreckenzieher kommt relativ spät aus seinen Überwinterungsgebieten, die südlich der Sahara liegen. Und zwar meistens erst Anfang bis Mitte Mai. Bis die anfangen, ihr Nest zu bauen, ist es oft schon Ende Mai. Und da hat auf den meisten Grünlandflächen in Deutschland, in Bayern, eigentlich die erste Mahd schon stattgefunden. Das heißt, die Gelege sind vom Ausmähen bedroht. Zum Teil werden dann die Weibchen auch auf dem Nest überfahren. Und letzten Endes passt die moderne Grünlandbewirtschaftung auch gar nicht zu dem, was das Braunkehlchen sich eigentlich von seinen Brutflächen wünscht. Die sind nämlich ganz stark bei ihrer Auswahl der Brutgebiete auf eine überständige Vegetation angewiesen. Also zum Beispiel, dass irgendwo eine Distel ist oder mal ein Mädesüß. Da setzen die sich halt gerne drauf und tragen von dort aus ihren Gesang vor, machen die Nahrungssuche auch von dort aus und zeigen so das Revierverhalten. Mhm. Und wo diese Vegetation nicht da ist, werden vielleicht nochmal Ersatzstrukturen angenommen, wie Weidezäune oder auch mal eine Stromleitung. Mhm. Aber wirklich oft findet man das in einer intensiv bewirtschafteten Landschaft halt nicht mehr.
Gesang ist da ein gutes Stichwort. Wir haben nämlich eine Aufnahme von den Braunkehlchen und da hören wir jetzt mal rein. Was kann man denn vielleicht dazu sagen? Also kann man da irgendwas näher erklären oder warum ist denn der Gesang vielleicht auch so wichtig und entscheidend für das Braunkehlchen?
Also ich sage tatsächlich immer gerne, dass das Braunkehlchen an sich von der Art, es kommt zwar nicht mehr so häufig vor, aber ansonsten ist es gerade für, sag mal, ornithologisch interessierte Anfänger eigentlich eine sehr schöne Art, weil die wirklich sehr gerne diese Sitzwarten annehmen. Also sie setzen sich auf einen Zaunpfahl, sie setzen sich oben auf eine Karte und von da aus tragen sie ihr Lied vor. Das heißt, wenn man den Gesang wahrnimmt und da ist so das Typische eigentlich, die haben jetzt keine sehr, sehr prägnanten Strophen, die man sich merken kann, wie bei einem Zilpzalp oder so, sondern sie haben eine große Variation in der Stimme. Typisch ist eigentlich auch so ein bisschen so ein Knätschen oder Schmetzen, deswegen hat man die früher auch Wiesenschmetzer genannt. Und wenn man das hört, dann kann man eigentlich mal die Vegetation abchecken oder das Fernglas in die Hand nehmen und sich mal höhere Strukturen angucken. Und eigentlich hat man dann schon eine relativ gute Chance, dass man das Braunkehlchen auch sieht.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was über den Gesang erfahren. Wie sieht es denn aus? Weil im Podcast können wir es ja eben nicht sehen. Wie würdest du es denn beschreiben?
Du hast ja schon gesagt, es ist ungefähr spatzengroß. Also es ist kein besonders großer Vogel, aber dadurch, dass er eben gerne irgendwo drauf sitzt, kann man ihn oft doch gut erspähen. Dann ist sehr typisch für das Braunkehlchen ein weißer Überaugenstreif. Und das teilt er auch noch mit ein paar anderen Arten, mit denen man es verwechseln könnte. Aber das nächste Prägnante wäre die Rückenfärbung. Das ist nämlich so hell- und dunkelbraun gefleckt. Und namensgebend ist, könnte man meinen, die braune Kehle. Aber eigentlich müsste man eher sagen, es ist so ein orangebraun. Und das ist vor allen Dingen beim Männchen ganz stark ausgeprägt, das Weibchen hat es auch, aber insgesamt ist das Weibchen ein bisschen weniger intensiv gefärbt wie bei den meisten Vogelarten, weil das Weibchen auch dann im Nest sitzt und besser getarnt ist, während das Männchen natürlich über seine tolle Färbung zeigt, hier bin ich und ich bin ganz prima, so
ja.
Wie Gesang und Farbe halt eingesetzt wird bei den Vögeln.
Um jetzt nochmal zurück auf das Schutzprojekt zu kommen, in dem du arbeitest, was setzt ihr denn da genau für Maßnahmen um oder ja, was tut ihr, um das Braunkehlchen zu schützen?
Also es gibt da so ein ganzes Paket an Maßnahmen und an Richtungen, die man einschlagen kann oder Aspekte, die dazugehören. Zum einen ist es erstmal Aufklärungsarbeit, also Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe zusammen auch mit Kollegen oder Kooperationspartnern Exkursionen in Braunkehlchen-Schutzgebieten geleitet, Vorträge gehalten. Wir haben auch eine Wanderausstellung konzipiert, ein Symposium gehalten mit anderen Experten aus dem Gebiet. Aber gerade in der Bevölkerung ist das so eine Art, die gar nicht so bekannt ist. Also jeder kennt das Rotkehlchen, das ist prima, da kann man anknüpfen, aber das Braunkehlchen ist wirklich eigentlich den wenigsten bekannt.
Mhm.
Genau, das wäre ein Aspekt. Dann dadurch, dass es eben in der landwirtschaftlichen Umgebung vorkommt, habe ich natürlich auch ganz viel Kontakt zu Landwirten und spreche mit denen darüber, was die vielleicht auf ihren Flächen für Maßnahmen umsetzen, damit das Braunkehlchen dort besser geschützt ist. Also ein Ansatz wäre, dass man halt die Maat nach hinten verschiebt, damit zumindest die Gelege und die Jungvögel gut durchkommen.
Mhm.
Dann gibt es auch ganz pragmatische Ansätze, zum Beispiel, wenn man eine Fläche hat, in der von Natur aus vielleicht nicht so viele Pflanzenarten vorkommen, wo sich das Braunkehlchen gut draufsetzen kann, dann bringen wir zum Beispiel im Landkreis Kulmbach eine ganze Menge an künstlichen Ansitzwarten aus eigentlich. Das sind so Bambusstecken und die werden total gerne angenommen. Also beim Braunkehlchenschutz ist so alles dabei, von diesen total praktischen Ansätzen bis hin zu sehr theoretischer Arbeit auch, um erstmal eine Grundlage und ein Verständnis dafür herzustellen, weil es doch leider so eine etwas kleine, unscheinbare Art ist, die gefühlt ein bisschen hinten runtergefallen ist eventuell.
Und zeigen sich dann bereits erste Erfolge eurer Arbeit?
Es ist total unterschiedlich. Da muss man wirklich sagen, es gibt kein Erfolgsrezept, das man auf alle Gebiete anwenden kann. Es hat auch viel damit zu tun, Ob die Flächen tatsächlich in öffentlicher Hand sind oder in privater Hand, auf öffentlichen Flächen können wir natürlich viel einfacher steuern, wie sie bewirtschaftet werden soll oder was wir da machen können. Also es ist wirklich total abhängig davon, wo die Fläche ist. Und letzten Endes hat es in einigen Gebieten richtig gut funktioniert. Und da sind wir vorsichtig optimistisch, dass es auf jeden Fall positiv weitergeht für das Braunkehlchen. Und in anderen Gebieten wird es wirklich die Zeit zeigen, ob ja, Populationen erlischen. Aber selbst in solchen Gebieten sind in diesem Jahr dann wieder an anderer Stelle Braunkehlchen aufgetaucht. Also letztlich sind das alles Lebewesen, wo man auch nicht bis ins Detail planen kann und steuern kann, wie es am Ende ausgeht.
Ja, jetzt hast du ja eben schon gemeint, dass einfach Information und Aufmerksamkeit darüber schaffen total wichtig ist und dass ihr eine Wanderausstellung gestaltet oder konzipiert habt. Wo kann man die denn aktuell sehen?
Genau, die Wanderausstellung ist diesen Sommer auf Wanderschaft geschickt worden tatsächlich. Seit Mai stand die jetzt für 4 Monate in der Arnika-Akademie in Teuschnitz. Das war ganz toll, weil das auch eines der letzten guten Brutvorkommen in Ostoberfranken tatsächlich ist. Und gerade gestern ist sie allerdings weitergewandert und jetzt steht sie im Oberfränkischen Bauernhofmuseum in Kleinlosnitz, also ist jetzt in den Landkreis Hof gewandert. Das war schon auch ein bisschen ein Wunsch von der Kreisgruppe Hof und auch von mir, weil das eben tatsächlich einer der Landkreise ist, die wirklich um ihre letzten Braunkehlchen kämpfen. Und da hat man jetzt die Chance, darüber so ein bisschen Aufmerksamkeit nochmal auf das Braunkehlchen zu lenken.
Und wie ist diese Ausstellung dann aufgebaut und gestaltet?
Das sind 5 Staffeleien mit ein bisschen Hintergrundinformationen. Aber um das Ganze auch ein bisschen lebendiger und vielleicht auch für jüngere Besucher und Besucherinnen attraktiv zu machen, sind auch noch so 2 interaktive Module dabei, wo man dann über eine Drehscheibe gucken kann, unter welchen Maßnahmen in der Wiese geht es dem Braunkehlchen gut, wie ist dann aber der Ertrag für den Landwirt, das wirkt sich ja schon aufeinander aus. Oder nochmal so Würfel an einem Stiel. Und wenn man die dreht, dann kann man den Lebensraum zusammenstellen und dann sind verschiedene Lebensräume dargestellt.
Also einfach so haptische Elemente, dass man auch wirklich was zum Anfassen hat und nicht nur irgendwie Text liest und so und irgendwie.
Ja, genau. Also das Interaktive regt ja oft mehr dazu an, sich damit auseinanderzusetzen als bloße Texte, die einen erschlagen. Also das wollte ich auf keinen Fall.
Ja. Jetzt hast du mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass dir ganz wichtig war, dass diese Ausstellung möglichst nachhaltig gestaltet ist. Vielleicht können wir darüber noch sprechen. Also was unterscheidet die von klassischen Bannern oder irgendwelchen?
Ja, voll gern. Es war natürlich auch so ein bisschen ein Hindernis, will ich gar nicht sagen, bei der Erstellung der Wanderausstellung. Aber man muss sich natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Gedanken machen, wenn man solche Ausstellungselemente wie Roll-Ups absolut ablehnt. Also ich muss sagen, die sind zwar super praktisch, weil sie leicht sind und sie sind günstig zu bekommen, aber letzten Endes sind sie instabil, man kann sie im Anschluss nicht mehr benutzen und das ist jetzt auch nichts, was ich mit dem Braunkehlchen oder mit seinem Lebensraum verbinde, plus dass es Materialien sind, von denen ich mir eigentlich wünschen würde, dass wir auch so ein bisschen davon wegkommen. Deswegen, ich hatte auch kein so kleines Budget, also ich hatte schon ein bisschen Spielraum, haben wir uns von der BGS in Oberfranken aus Kooperationspartner gesucht, die das Braunkehlchen so ein bisschen mit seiner Umgebung in ein Ausstellungskonzept umsetzen, das so eine natürliche, also mit natürlichen Materialien arbeitet. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und dann konnten wir Roll-Ups zum Beispiel durch tatsächlich Holzstaffeleien ersetzen, auf denen dann im Prinzip auch eine Holzplatte, eine bedruckte, aufgeschraubt ist. Aber diese Holzplatte kann ich halt auch wirklich wieder austauschen. Also die ist festgeschraubt, man sieht die Schrauben, aber die kann ich halt wieder rausdrehen. Und auch die interaktiven Module sind alle aus Holz und also Stangen sind dann halt mit Metall tatsächlich befestigt. Das kommt natürlich auch mit ein bisschen Gewicht einher, aber es sollte ja eine Wanderausstellung sein und man kann sie gut transportieren. Also beim ersten Aufbau war ich dabei, aber also das Unternehmen, mit dem wir zusammengearbeitet haben, die haben es wirklich geschafft, so ein bisschen meine Wünsche und meine Ansprüche auch umzusetzen.
Ja, da merkt man ja schon, dass Nachhaltigkeit dich einfach nicht kalt lässt und dir das einfach sehr wichtig ist. Und neben deinem Projekt, das du machst, bist du ja auch beim LBV im Arbeitskreis Nachhaltigkeit sehr aktiv. Und ja, dann würde ich auch sagen, switchen wir mal rüber zu diesem Thema. Und die erste Frage wäre, was denn Nachhaltigkeit überhaupt ist, weil das ist ja ne, in aller Munde, man sieht es in jeder aktuellen Werbung, die Politik spricht darüber, aber es ist vielleicht doch ein bisschen ein schwammiger Begriff. Wie würdest du das denn definieren?
Ja, es gibt ja diverse Definitionen dafür, die man, glaube ich, auch heranziehen kann. Ich selber bin auch vor allen Dingen über den Wunsch nach einem nachhaltigen Konsum zu dem Thema gekommen. Letzten Endes, finde ich, geht es immer darum, wie wir so mit unserer Umwelt, aber eben auch mit unseren Mitmenschen und auch mit eigenen Ressourcen umgehen, dass wir unsere eigene Zukunft sichern und uns dabei nicht kaputt machen und die Umwelt nicht kaputt machen und auch zwischenmenschliche Beziehungen nicht kaputt machen. Also tatsächlich gehört Kommunikation da auch mit rein. Es sind aber auf jeden Fall auch Themenfelder, die, ja, die wir jetzt zum Beispiel im Arbeitskreis noch nicht so behandeln, die man aber auf jeden Fall eigentlich mitdenken sollte. Also es ist schon, Nachhaltigkeit kann ja wirklich alle Lebensbereiche betreffen.
Und was macht ihr dann konkret in diesem Arbeitskreis vom LBV?
Also uns gibt es ja noch gar nicht so lange, also jetzt gerade 1,5 Jahre. Gerade am Anfang waren wir in verschiedenen Arbeitsgruppen nochmal untergliedert. Da gab es eine Arbeitsgruppe für das Thema Energie und eine für Kommunikation und Organisation. Und ich bin eigentlich zur Arbeitsgruppe Konsum hinzugestoßen, weil ich das auch stärker mit durchsetzen wollte, mit forcieren wollte, dass im LBV Produkte, die wir einkaufen, die wir verkaufen, die wir verwenden, vielleicht auch für Veranstaltungen, dass da noch mehr Fokus eigentlich auf nachhaltige und regionale, biologische, ja, so Einkäufe quasi geachtet wird. Genau, da habe ich mich vor allen Dingen am Anfang eingebracht. Und dann sind wir leider so ein bisschen aus der Kombination und Corona sind wir ein bisschen geschrumpft wieder, sodass die einzelnen Arbeitsgruppen relativ klein waren. Wir haben beschlossen, wir tun uns einfach in einer Gruppe zusammen und sprechen dann quasi im großen Kreis. Und in dem Zusammenhang haben wir zum Beispiel die Beschaffungsrichtlinie beim LBV überarbeitet, also da nochmal geguckt, wo wir vielleicht noch mehr machen können.
Also was dann Kriterien sind für Sachen, die angeschafft werden? Oder was
genau, also von welches Kopierpapier kaufen wir, dass wir doppelseitig bedrucken, aber zum Beispiel auch wirklich, dass man bei Veranstaltungen darauf achten sollte, dass man regional Lebensmittel einkauft, dass die ökologisch oder fair hergestellt sind. Ich glaube, das ist kein Hexenwerk. Manchmal ist es aber besser, man hat irgendwas, an dem man sich orientieren kann, in der Hand. Und dafür war diese Beschaffungsrichtlinie eben gedacht. Die gab es schon vorher und wir haben die einfach nochmal aktualisiert. Haben in dem Zuge dann auch gedacht, dass es eigentlich voll schön wäre, wenn wir auch mehr, weil wir haben ja ganz viele Geschäftsstellen und Umweltbildungsstationen im LBV, wenn wir auch da eine Vernetzung schaffen können, dass die einzelnen Einrichtungen oder Geschäftsstellen quasi nicht immer Sachen neu anschaffen müssen, sondern dass wir eine Plattform wie Kleinanzeigen eben initiieren wollen, wo die unterschiedlichen im LBV aktiven oder auch ehrenamtlichen Dinge anbieten können, Dinge anfragen können. Und da wurden jetzt schon Handys getauscht, Möbel getauscht. Im Prinzip ist es auch dafür gedacht, dass man vielleicht sagt, ich muss zu einer Konferenz nach Nürnberg, muss vielleicht noch jemand mit, ich habe noch 3 Plätze frei, dass man einfach so eine Vernetzung schafft und dadurch eben zum Beispiel auch einen Konsum im Sinne von was Neues anschaffen eigentlich komplett umgehen kann. Das war so auch eine der großen Initiationen, denke ich so, im AK.
Also ich fand es auch so spannend, dass dass halt selbst ein Naturschutzverband nicht alles perfekt macht und an manchen Stellschrauben vielleicht auch noch Nachholbedarf hat oder so. Ich finde, das sieht man daran sehr schön. Und dass man sich da auch nicht ausruhen kann, sondern wirklich immer wieder schauen muss, ne, in welchen Bereichen können wir uns noch verbessern, können noch nachhaltiger werden. Was würdest du denn sagen, sind so die ersten Schritte auch für Unternehmen oder Organisationen, wo sie eigentlich im Kleinen anfangen können, schon ja, Nachhaltigkeit umzusetzen?
Also ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also ein Thema, mit dem sich der LBV wahrscheinlich auch noch auseinandersetzen wird noch stärker, ist zum Beispiel Mobilität. Das ist ja immer so eine Frage, wie kommen meine Mitarbeitenden zu Außenterminen oder zu Fortbildungen, zu Konferenzen? Wie halten wir unsere Meetings ab? Muss das wirklich vor Ort sein? Da hat Corona uns ja jetzt auch beigebracht, quasi, dass vieles auch einfach online funktioniert, was, glaube ich, wirklich auch ein Segen ist, weil es Zeit einspart, aber eben auch am Ende Benzin, wenn man mit dem Auto fahren würde. Mhm. Genau. Dann natürlich eben mit den Produkten, die wir konsumieren. Das ist der Kaffee, den es in der Kaffeeküche gibt. Das ist der Tee, der dort im Regal steht. Also es können schon die ganz kleinen Dinge sein. Und ich glaube tatsächlich, wenn es so einen guten Anstoß gibt, dann haben auch die Kollegen, Kolleginnen, die Mitarbeiter haben dann mehr Spaß daran, das nachzuahmen oder das dort zu erfahren und dann auch mit nach Hause zu nehmen vielleicht.
Jetzt kann ich mir ja gut vorstellen, dass du ja wahrscheinlich dieses Thema Nachhaltigkeit nicht nur im Arbeitsalltag hast, sondern wahrscheinlich auch im Privaten. Hast ja auch schon ein bisschen gemeint, dass dir das sehr wichtig ist. Was war denn so dein erster Schritt zu mehr Nachhaltigkeit im Alltag?
Also mir ist es tatsächlich schon länger auch wichtig, wie wir essen und was wir essen. Also mein Mann ist schon, seitdem er 17 ist, Vegetarier und hat mich so mit eigentlich auch dazu gebracht. Also wir nähern uns schon relativ lange vegetarisch und dann macht man sich natürlich auch Gedanken, naja, wo kommt dann der Rest, den wir noch essen, eigentlich her? Da ist natürlich der Wunsch nach regionalen Produkten und dann auch lieber Bio als vielleicht was Konventionelles, wenn es möglich ist. Der war einfach da. Und dann war nochmal ganz groß ausschlaggebend unsere Hochzeit tatsächlich. Das ist ja der Tag im Leben, angeblich. Aber es ist halt tatsächlich ein Tag, für den super viel organisiert und angeschafft wird. Mhm. Was für diesen Tag vielleicht wichtig ist, aber danach vielleicht nicht. Und das hat mir total aufgestoßen und das wollte ich absolut nicht. Und wenn man sich dann diese Preise anschaut, zum Beispiel für Hochzeitskleider, ein Kleid, das man sehr wahrscheinlich nicht nochmal anzieht und vielleicht auch nur wieder verkauft. Ich meine, es gibt ja auch tolle Konzepte für Secondhand-Kleider, die wieder. Ja. Aber ja, auch da die Textilien, die werden dann irgendwie in China produziert und man hat überhaupt keine Ahnung, wer daran arbeitet, wie da gearbeitet wird. Das wollte ich wirklich absolut gar nicht. Und dann haben wir eigentlich alles dafür getan und mein Mann hat mich da zum Glück sehr unterstützt, dass wir auch dort ja nachhaltige Konzepte wirklich umsetzen. Und das fing beim Hochzeitskleid an, ging aber letztlich über die Schuhe, die ich immer noch sehr gerne trage, bis hin zu der Location, in der wir waren, die nur bio- und regionale Produkte verwendet, die komplett sich über regionalen Strom versorgt. Also wir haben es, glaube ich, ganz gut durchgezogen. Ja, selbst die Hortensien für die Blumendeko stehen jetzt immer noch bei meiner Mama und bei meiner Schwiegermama im Garten. Also ich glaube, es ist ganz gut aufgegangen.
Und glaubst du, die Hochzeit war dann anders als eine klassische Hochzeit? Oder haben die Gäste irgendwie anders reagiert? Irgendwie, wieso macht ihr das so seltsam oder so?
Nee, gar nicht. Also das Feedback war durchaus positiv. Das Einzige ist, wir mussten auf unser Lieblingsbier verzichten, weil die Location dort keine Kooperation hatte, weil das auch ein biologisches Bier sein sollte, was auch sehr gut geschmeckt hat, also überhaupt kein Problem. Es war auch eine vegetarische Hochzeit tatsächlich. Das ist das Einzige, was vielleicht nicht so ganz gut ankam, aber da das in gewisser Weise auch dazu, also zu uns dazugehört und wir gesagt haben, also wir machen das für uns schon nicht und ja, das ist auch kein Problem, eigentlich mal einen Tag auf sowas zu verzichten. Mhm. Und die haben wirklich so eine geniale Küche dort, dass es eigentlich am Ende keinem wirklich gefehlt hat.
Was hast du denn sonst noch irgendwie verändert? Also, ich weiß nicht, ein sehr, sehr großer Kritikpunkt beim Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz ist ja auch immer, ne, fliegt man noch viel? Wie fährt man in Urlaub? Wie versucht man, nachhaltig zu reisen, nachhaltigen Tourismus zu machen? Macht ihr da auch irgendwas anders?
Das ist tatsächlich so ein Thema. Ich glaube, ob ich ganz aufs Fliegen verzichten könnte oder würde, weiß ich nicht genau, weil es gibt so viele schöne Ecken auf der Welt, die ich mir eigentlich gerne angucken möchte. Und wenn ich dorthin mit Zug oder Schiff oder so fahren würde, dann bräuchte ich verdammt viel Urlaub. Und ich glaube, das sieht mein Arbeitgeber noch ein bisschen anders vielleicht. Aber tatsächlich habe ich schon darauf geachtet, auch in der Vergangenheit, dass wenn ich weit wegfliege, dass ich eigentlich wirklich länger dort bin auch. Also die letzte weite Reise war eigentlich Namibia, aber da waren wir dann halt auch gleich 4 Wochen da. Und davor auch, ich war auch schon ein paar Mal in den Tropen, aber dann immer eigentlich fast 3 Monate am Stück. Und ich glaube, wenn es wirklich keine Kurzreisen sind, dann halte ich das in einer gewissen Form auch für vertretbar. Also das ist so ein Thema, wo ich denke, ja, da wird viel Last auf den Schultern der Bürgerinnen und Bürger irgendwie abgeladen. Aber wir haben noch ganz andere Stellschrauben, bei denen es viel wichtiger wäre, die zu bedienen, als den Menschen oder die Menschen in ihrer Mobilität einzuschränken. Also wir müssen da was tun, auch im Individualverkehr zum Beispiel. Aber ich würde niemandem verbieten wollen, dass er, wenn es sein Lebenswunsch ist, mal den Himalaya zu besteigen, ja, dass man die Leute davon abhält. Ich glaube, da gewinnt man auch keine Mitkämpfer dann.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach immer so ein Abwägen und ist ein bisschen, es ist einfach ein komplexes und schwieriges Thema. Und ich glaube, alles darf man sich nicht verbieten, weil sonst hat man auch keine Motivation mehr, andere Sachen durchzuziehen, wie eben in der Ernährung oder im Konsum. Und was ich mich da immer frage, ob das, was ich oder du oder jeder im Einzelnen macht, ob das wirklich so viel bringt. Also ich komme ganz oft zu dem Punkt, wo ich mich das frage. Also.
Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich hatte auch zwischendurch mal so Phasen, wo ich mir richtig viel verboten habe im Prinzip. Und damit ging es mir aber nicht gut. Und damit man aber weiter am Ball bleibt und auch diese Motivation aufhält, ist es, glaube ich, schon okay und wichtig, dass man sich Dinge, die einem wichtig sind, auch immer noch gönnt. Also ich habe viele Freunde, die weit weg wohnen. Und wenn ich die jetzt nicht auch mal mit dem Auto besuchen könnte, dann tue ich mir am Ende nur selber weh. Und trotzdem glaube ich, wenn jeder nur ein bisschen was macht, dann ist schon was gewonnen. Also da ist auf jeden Fall was dran. Und noch reicht es ja auch, also sind ja noch genügend Leute dabei, denen man einfache Dinge vielleicht auch vorleben kann. Wie mittlerweile poppen überall unverpackt Läden auf. Ich finde das total toll. Ich bin da super gerne, dass man solche Läden halt aufsucht. Oder ja, der Fahrradtrend ist ja auch wieder da. Also ich glaube, man kann auch im Kleinen viel erreichen. Und wenn man sich davon irgendwie demotivieren lässt, da kommt man nicht weiter.
Und was sagst du dann zu Menschen, die sagen, ja, aber das bringt doch alles nichts, oder die sich davon so gar nicht überzeugen lassen?
Dass man vielleicht tatsächlich erstmal im kleinen Wirkkreis guckt. Also klar, wenn ich die Dinge, die ich brauche oder Produkte, die ich mir anschaffen will, irgendwie immer über die ganz großen Plattformen hole, dann spiele ich vielleicht auch den falschen Leuten Geld in die Tasche. Und ich könnte ja aber auch zum Beispiel, statt immer irgendwie in den großen Supermarkt zu gehen, tatsächlich mal auf den Markt gehen und die Bauern, die Landwirte, die Gemüseanbauer, die mal kennenlernen. Also ich finde, wenn das Ganze so einen persönlichen Touch bekommt und man auch Gesichter dahinter sieht, dann weiß man, dass man durch sein Handeln einen Einfluss auf deren Leben nimmt und umgekehrt ja auch. Also dass man tatsächlich eine gewisse Wirkung hat.
Ja, und auch, dass man die Produktions- oder Lieferkette und wie Produkte überhaupt entstehen, das sieht man dann halt viel mehr.
Ja, genau. Oder dass man auch erstmal anfängt, das kritisch zu hinterfragen. Also ne, mal zu gucken, wo kommen denn die Sachen her? Und vielleicht gibt es ja auch irgendwo in meiner Umgebung. Und da hängen dann wirklich, also auch woanders hängen Existenzen dran. Aber ja, dass man das wieder aufdröselt und sich auch ein bisschen mehr vielleicht damit beschäftigt, was man tut, was man konsumiert. Also wirklich so ein Bewusstsein zu schaffen und nicht einfach nur zu konsumieren, weil es geht und weil es günstig ist.
Was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja jetzt zum einen über Nachhaltigkeit gesprochen, im Alltag oder im Arbeitsleben und am Anfang über Artenschutz. Und hängt es überhaupt miteinander zusammen oder betrachtest du beides für sich in deinem Leben sozusagen?
Ja, doch, auf jeden Fall hängt es zusammen. Also gerade das Braunkehlchen und andere wiesenbrütende oder ackerbrütende Vogelarten sind so ein perfektes Beispiel eigentlich. Die Bewirtschaftung auf den Flächen ist halt immer intensiver geworden. Das heißt, es wird häufiger gemäht, es werden mehr Spritz- oder Düngemittel aufgebracht, damit das Gras wieder wächst. Also das sind auf jeden Fall so Arten, die unter unserem immer größeren Konsum auch irgendwie leiden. Und wenn die Bauern, die Landwirte vor Ort, wenn die mehr auch regional verkaufen können, Die stecken das Geld ja auch wieder vor Ort in ihre Äcker. Mhm. Also da schließt sich so ein Kreis. Und wenn die vielleicht auch besser bezahlt werden, dann können die sich vielleicht auch nochmal einen Blühstreifen leisten. Oder ja, also das sind so Kombinationen auf jeden Fall, wo es auffällt. Also wenn jeder Acker bis an den Rand irgendwie genutzt werden muss, damit man möglichst großen Ertrag runterholen kann, dann bleibt halt wenig Platz für die Biodiversität. Und umgekehrt, wenn wir vielleicht auch mal mehr Geld für gute Produkte vor Ort in die Hand nehmen, dann haben die, die es anbauen, vielleicht die Chance, ja auch auf kleinerer Fläche einen guten Ertrag zu erwirtschaften. Mhm. Ja, und dann ist auch wieder mehr Platz für bestimmte Arten. Also wir machen da so ein bisschen Raubbau an unserer Natur.
Was würdest du dir dann für die Zukunft wünschen, dass man ja das irgendwie durchbricht oder dass es wieder in eine nachhaltigere, eher so im Kreislaufwirtschaft gedachte Zukunft geht?
Es gibt ja schon so Regionalwert-AGs zum Beispiel, wo sich auch Geschäfte, aber tatsächlich auch Produzenten am Ende als regional anbauendes Unternehmen auszeichnen und dass man bei ihnen Dinge erwerben kann, also ob das jetzt Getreide ist oder in Oberfranken ist eigentlich so ein ganz großes Thema auch. Da gab es lange eine Textilindustrie, eine ganz tolle, da gibt es jetzt auch wieder eine ganz tolle Ökomarke, die versuchen zumindest in Europa und wenn es geht, irgendwie sogar vor Ort zu produzieren. Also wenn man sich damit wieder mehr auseinandersetzt, dann glaube ich, kann man schon so einen gewissen Kreislauf durchbrechen. Und solche Konzepte oder solidarische Landwirtschaft, es ist ja auch das Interesse eigentlich da, selber wieder Sachen anzubauen und selber Dinge zu tun, dass ich die gar nicht von sonst woher importieren muss oder neu kaufen muss. Also ich glaube, wenn man so diese Welle, die Energie mitnimmt, ich glaube, dann kommt man schon in eine gute Richtung. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass ja so dieses Gefühl vielleicht noch weiter auf mehr Menschen umschwappt.
Ja, dann wäre meine letzte Frage eigentlich nur noch, hättest du so 2 oder 3 Tipps, die du unseren ZuhörerInnen mitgibst, wie sie jetzt schon im Kleinen irgendwas ändern können oder sich über irgendwas informieren können oder so? Wie kann man da am besten starten?
Also ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, weil ich auch total gerne Gemüse anbauen wollte und wir haben allerdings nur einen Balkon, keinen Garten oder so. Da hat mir meine Schwester aus einem, das war sogar tatsächlich so ein Bücherregal, wo man kostenlos Bücher mitnehmen kann, sie mir so ein Buch mitgebracht, in dem Gärtnern für Balkon und Fensterbrett auch erklärt ist. Mhm. Und jetzt baue ich zum Beispiel schon im 2. Jahr Tomaten an auf dem Balkon und habe auch Karotten und Zucchini. Also es geht auch vieles auf kleinem Platz. Dafür braucht man keinen großen Garten, wobei es mittlerweile auch viele Konzepte gibt, wo man Gartenflächen quasi mitnutzen kann, also Vereine, die zusammen gärtnern und dann auch zusammen ernten, das ist total schön, da lernt man auch noch Leute kennen, hat noch so dieses Gefühl von Zusammenhalt, das wäre auf jeden Fall so ein Aspekt, ja, und also Bio-Supermärkte gibt es ja zum Beispiel mittlerweile auch überall und selbst wenn mir meine Mama dann so ein bisschen in den Ohren liegt und sagt, das wäre so teuer, also wenn man tatsächlich sehr ehrlich ist und guckt, wie die Preisunterschiede sind, dann sind die oft gar nicht so groß. Es sagt ja auch letztlich niemand, dass man alles dort einkaufen muss. Aber bei zum Beispiel Milch- oder Käseprodukten, die ich halt auch immer noch konsumiere, ist es mir schon wichtig, dass sie einen gewissen Standard erfüllen. Und wenn die Leute am Ende sagen, ich hole das Fleisch beim Metzger und den Käse an der Käsetheke, dann ist mir das auch recht. Also das muss auch nicht immer aus dem Bioladen sein, aber einfach, dass man guckt, dass man die Dinge wirklich, die man kauft, dass sie der Preis spiegelt ja den Wert wieder. Und wenn ich hochwertige Produkte will, dann kosten die halt ein bisschen was. Und wenn die ein bisschen mehr kosten, dann weiß ich aber auch oder hoffe zumindest, dass ein bisschen mehr Geld bei denen hängen bleibt, die das produzieren, die damit vielleicht ihren Lebensunterhalt auch erreichen müssen, indem sie sowas verkaufen oder herstellen. Und da schließt sich eigentlich der Kreis wieder auch zu den anderen Aspekten bei der Nachhaltigkeit, weil ich möchte ja auch, dass andere Menschen mit dem, was sie tun, ihr Leben bestreiten können. Und dann kann ein Produkt irgendwie, ja, ein hochwertiges Produkt irgendwie keine 5 € kosten. Das muss man sich halt, da muss man sich irgendwie ein bisschen im Klaren sein. Oder wenn man Tiere aufzieht, Die brauchen Futter, die brauchen Wasser, die brauchen Platz. Warum muss das Kilo Hähnchenfleisch dann irgendwie am Ende 2,50 Euro kosten? Also das sind so, ich glaube, zum Teil vielleicht auch noch Gedankensprünge, die man machen muss. Aber da helfen ja zum Glück viele von den, also das Lieferkettengesetz sollte das ja verbessern. Und ja, wenn man da zum Teil auch einfach ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann weiß man, dass eigentlich der Preis höher sein sollte.
Ja, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke auch an dich.
Wie achtet ihr denn auf Nachhaltigkeit? Also ich habe hier wieder einiges von Janina gelernt und werde meinen Balkon im nächsten Frühjahr in einen kleinen Gemüsegarten verwandeln. Für mehr und aktuelle Informationen zu Artenschutz und Nachhaltigkeit gibt es den LBV auch bei Instagram. Folgt uns dort gerne bei lbv-bayern. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch gerne weiter an jemanden, der sich für die Geschichten unserer Gäste genauso begeistern kann. Bis zum nächsten Mal bei Ausgeflogen, der LBV-Podcast. Dieser Podcast wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds aus Mitteln der Glücksspirale. We'll be right back.